Wir finden den Text für die Predigt in 1. Mose 2, 16 bis 25. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Bösen und des vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde, damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Liebe Adventsgemeinde, dieses Fax werde ich nie vergessen. Geschrieben von einem erfahrenen Pädagogen einer großen christlichen Bekenntnisschule. Ich war damals eingeladen zum Fortbildungstag des Lehrerkollegiums, den er mit anderen zusammen organisiert und gestaltet hat. Das war im Frühjahr 2001 und ich habe das Fax trotzdem wiedergefunden. Er war ein leidenschaftlicher Lehrer, wie sich herausstellte. Er hatte eine klare Erwartung über welches Thema ich dann einen Tag lang dort referieren und mit den Lehrern diskutieren sollte. Wie können wir unsere Schüler stark machen? Das war das Thema. Und die Begründung, die er mir schickte, die hat mich sehr bewegt, weil sie die Liebe zu den Schülern so deutlich machte, die aus diesen Worten sprach. Nur ein paar Auszüge daraus. Es sind an dieser Schule damals viele gläubige Eltern gewesen, die also bewusst aus christlicher Überzeugung ihre Kinder dorthin gebracht haben. Auch von den Kindern wohl viele Christen gewesen. Und er beschreibt das dann, ja, irgendwann nabeln sie sich ab, auch die Frommen von ihren Eltern in der Pubertät. Und für diese Zeit, sagt er, müssen wir die Kinder stark machen, um sich zu wehren, um zu erkennen. Also wenn sie dann von diesen ganzen Einflüssen bedroht sind, um nicht alles anzunehmen. Wir müssen sie stark machen, um bewerten zu können, stark, um unterscheiden zu können, um urteilen zu können und um den eigenen Weg zu finden und zu gehen. Und er schreibt dann: Es macht mich täglich traurig zu sehen, wie wenig selbstbewusst so viele unserer Mädchen und Jungen sind, obwohl sie es doch als Erben des Himmelreiches wirklich sein könnten, wie sie Autoritäten hinterherlaufen, nicht weil die Recht haben, sondern weil sie einfach stärker auftreten. Es macht mich traurig zu sehen, wie häufig sie andere Meinungen übernehmen, auch wenn sie falsch sind, weil sie nicht stark genug sind und sich selbst eine eigene Meinung bilden. Vor allem aber betrübt mich, dass die uns anvertrauten Schüler aus der Gewissheit ihrer Errettung so oft nicht Freude und Stärke schöpfen, sondern Angst, etwas falsch zu machen. Und an diesem Punkt ist mein Latein am Ende. Und deswegen hier mein Vorschlag für das pädagogische Fortbildungsthema: Kinder und Jugendliche stark machen. Wie geht das? Und so fuhr ich dann hin, mit einer Mischung aus Vorfreude und auch Sorge, weil ich diese Lehrer natürlich nicht enttäuschen wollte. Und dann hatten wir einen intensiven Arbeitstag miteinander. Ich denke immer noch gern daran zurück. Und als Ausgangspunkt habe ich Hebräer 13, Vers 9 gewählt, wo Gottes Wort sagt: Lasst euch nicht durch verschiedenartige und fremde Lehren fortreißen. Es ist ein köstlich Ding. Und ich habe zu den Lehrern gesagt, man könnte auch formulieren: Es ist ein vordringliches Erziehungsziel, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Und was dieser Pädagoge damals beschrieb, das ist eine beständige pädagogische Aufgabe, nicht nur für Lehrer, sondern auch für Väter und Mütter, für Großeltern, für alle, die in irgendeiner Weise eine Verantwortung für Kinder tragen. Diese Frage, wie können wir unsere Kinder stark machen? Nicht eingebildet, nicht verwöhnt, sondern stark. Nicht aufmüpfig, nicht bequem, sondern stark. Nicht eigensinnig, nicht einfach erfolgreich oder gar rücksichtslos, sondern stark. Und darum müssen wir fragen, was ist Gottes Weg? Was ist Gottes Weg, um seine Menschen stark zu machen? Und unser Predigttext heute Morgen zeigt, dieser Lehrer, der hatte ein Uranliegen Gottes aufgenommen. Denn der Schöpfer hat von Anfang an alles getan, um seine Menschen, die er geschaffen hat, zu seinem Ebenbild stark zu machen. Das ging bereits los im Garten Eden. Denn schon der Garten Eden hatte ja nicht das Ziel, die Menschen zu pampern oder ihnen gegen alle Wechselfälle des Lebens irgendwie abzufedern. Der Garten Eden hatte nicht das Ziel, Adam alle möglichen Hindernisse schon mal vorab aus dem Weg zu räumen. Ja, Eden war eine wunderschöne Umgebung, ganz klar. Aber Eden war nicht als luxuriöser Freizeitpark geplant, in dem der Schöpfer seine Menschen einfach nur verwöhnen wollte. Sondern Eden war zugleich ein Trainingscamp. Ein Trainingscamp, in dem der vollkommen geschaffene Mensch in einem geschützten Umfeld, angeleitet von seinem Schöpfer, lernen sollte und stark werden sollte. An dieser Stelle will ich noch einmal darauf hinweisen, dass es spannend ist, wie diese Genesis insgesamt zustande kam. Ich bin dankbar für die vielen Zuschriften und auch das Material, was Sie mir zuschicken, was auch Sie mir von außerhalb teilweise zuschicken. Letzte Woche habe ich bekommen zwei interessante Aufsätze zu der Tontafeltheorie, über die wir ja letztens kurz sprachen. Ich habe diese beiden Aufsätze auf meiner Homepage zur Verfügung gestellt, wolfgang-nestvogel.de, und dort können Sie das nochmal vertiefen. Und noch einmal an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für alle Anteilnahme und auch Unterstützung. Und jetzt wollen wir fragen, wie hat der Schöpfer das gemacht? Wie hat er seine Menschen stark gemacht? Das wollen wir heute studieren. Wir wissen ja bereits aus Kapitel 1, dass Gott dem Menschen einen Herrschaftsauftrag gegeben hatte. Er hat gesagt, lasst uns Menschen machen, die da herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und so weiter. Und 1,28 noch einmal, da hat Gott gesagt, füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrschet. Das ist das, was die Theologen dann das Dominium Terrae genannt haben. Die Herrschaft, die verantwortliche Herrschaft über die Erde. Und letzten Sonntag haben wir dann gesehen, wie Gott diesen Auftrag weiter erläutert hat. In Kapitel 2, Vers 15, wo es heißt, der Herr nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Gott gibt Adam einen Auftrag an dieser Welt. Und zugleich bekommt Adam optimale Voraussetzungen, um sich diesem Auftrag stellen zu können. Wir haben letzten Sonntag gesehen, Gott beschenkt ihn mit seiner persönlichen Nähe. Das war Vers 7, Kapitel 2, Vers 7. Wie Gott diesen Menschen gewissermaßen in Handarbeit herstellt. Er nahm die Erde vom Acker und blies in den Oden des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und wir hatten gesehen, Gott umgibt diesen Menschen mit einer großzügigen Fürsorge. Er schenkt ihm ein Zuhause und eben diesen Auftrag. Und so weit waren wir gekommen. Und heute werden wir Kapitel 2 abschließen. Und da stoßen wir auf zwei weitere Maßnahmen. Zwei weitere Maßnahmen, die Gott dem Adam gegenüber auf den Weg bringt. Und diesen beiden Maßnahmen ist gemeinsam, dass sie beide dazu dienen, den Adam stark zu machen. Ihn stark zu machen. Das ist unser Thema also heute Morgen. Gott macht seine Menschen stark. Es gibt ja ein großes Vorurteil im säkularen Bereich, dass man sagt, naja, der Glaube, das ist so eine Krücke für Schwache. Der Glaube ist eine Krücke für Schwache. Und da sie sich an diese Krücke klammern, werden sie immer noch schwächer. Je gläubiger, umso schwächer. Je gläubiger, umso leichter zu manipulieren. Wir sehen hier genau das Gegenteil ist wahr. Gott macht seine Menschen stark. Und die Frage ist nun wie? Zwei Dinge wollen wir sehen. Zunächst Verse 16 bis 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, Du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Das Erste, Gott gibt seinem Ebenbild moralische Verantwortung. Das ist Punkt 1. Moralische Verantwortung. Wir sehen hier wieder die Ausnahmestellung, die Adam gegenüber allen anderen Kreaturen bekommt. Nur Adam wird von Gott als du angesprochen. Du darfst essen. Gott spricht ihn direkt an, als eine verantwortliche Person. Der Schöpfer nimmt Adam als Gegenüber ernst. Er nimmt den Adam in die Pflicht und ruft ihn damit in die Verantwortung. Moralische Verantwortung. Und dazu passt noch etwas, dass nämlich seit Kapitel 2, Vers 4, also seit jenem Abschnitt, in dem dann der Mensch speziell nochmal besonders unter die Lupe genommen wird. Kapitel 1 bis Kapitel 2, 3 ist ja der Überblick über die Gesamtschöpfung, 7 Tage. Und ab Kapitel 2, 4 wird der Mensch nochmal speziell herausgenommen und speziell unter die Lupe genommen. Und von da an, wo der Mensch nochmal genauer unter die Lupe genommen wird, spricht Gott ihn in seiner Offenbarung immer als Gott der Herr an. Bis dahin wurde von Gott immer nur als Gott geredet, Elohim im Hebräischen. Elohim, das ist der allmächtige Schöpfer. Und ab Kapitel 2, Vers 4 wird Gott dann regelmäßig Yahweh Elohim genannt. Gott der Herr ist das meistens übersetzt. Ab Vers 4, das zieht sich durch. In Vers 15 auch, in Vers 9, in Vers 8, in Vers 7, in Vers 5, immer wieder finden Sie das. Gott der Herr. Und das liegt nicht daran, dass wir hier irgendeine fremde Quelle haben, die in diesen Text irgendwie rein manipuliert wurde, sondern das liegt daran, dass Yahweh Gottes persönlicher Eigenname ist. Gottes persönlicher Eigenname, mit dem er sich ja dann Jahrhunderte später dem Mose vorstellen wird, im brennenden Busch. Und diese Kombination, Yahweh Elohim, Gott, der Herr, damit betont der Schöpfer, du, ich will zu dir, Mensch, in einem persönlichen Verhältnis stehen. Ich offenbare mich dir nicht nur als Elohim, sondern auch als Yahweh, mit meinem Eigennamen. Ich suche einen Bund mit dir und das heißt, ich nehme dich persönlich ganz ernst und ich nehme auch deine Entscheidungen, die du triffst, sehr persönlich, moralische Verantwortung. Und dann steht hier in Vers 16 zum ersten Mal in der Bibel das Wort Gebot, Savah. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen. Und wenn Sie diesen Vers lesen, wie dieses Gebieten Gottes beginnt, dann sehen Sie, dass Gottes Gebieten mit einer doppelten Einladung beginnt. Gott sagt nämlich in Vers 16, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Herzlich willkommen, bedien dich. Und wenn Sie schauen, wie das wörtlich dort im Hebräischen geschrieben ist, dann wird es noch deutlicher. Da steht eigentlich, du darfst essen von jedweden Bäumen im Garten. Es ist angerichtet, bedien dich. Und das Verb ist nochmal besonders konstruiert mit so einer Doppelform im Hebräischen. Man könnte übersetzen, du bist absolut frei, von jedwedem Baum zu essen. Menge übersetzt das sehr schön. Von allen Bäumen des Gartens darfst du nach Belieben essen. Großzügiger kann man das nicht formulieren. Und dann kommt Gottes Anspruch, dann kommt die Grenze, die Gott ganz klar und unmissverständlich formuliert, gleich hinterher. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen darfst du nicht essen. Und das wird verstärkt durch eine Warnung, denn wenn das passiert, wirst du des Todes sterben. Nur dieser eine Baum inmitten aller Fülle. Nur dieser eine Baum, und jetzt, Sie merken es, jetzt ist der Mensch von Gott moralisch verantwortlich gemacht. Welcher Unterschied zu allen anderen Geschöpfen? Kein Vogel kann gehorchen, kein Fisch kann gehorchen, keine Pflanze kann gehorchen. Und jetzt wird immer deutlicher, wie Gott diese Imago Dei, dieses eigene Bild, nachdem er den Menschen geformt hat, ausprägt. Das gewinnt immer deutlichere Konturen. Jesus wird später sagen, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert werden. Und das heißt jetzt Verantwortung. Jetzt darf Adam antworten. Er darf sich bewähren. Er darf willentlich gehorchen, obwohl er die Möglichkeit besitzt, wie wir dann im nächsten Kapitel sehen werden, nicht zu gehorchen. Aber er ist keine Maschine. Persönliche Verantwortung. Luther hat zu diesem Baum etwas Großartiges gesagt. Zu diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Luther schreibt, dieser Baum ist wie Adams Kirche. wie sein Altar, wie seine Kanzel. Also dieser Baum ist für Adam der Ort, um Gott zu dienen. Und weiter Luther, hier ist er gerufen an diesem Baum, Gott jenen Gehorsam zu bringen, den er ihm schuldet. Hier kann er Gottes Wort anerkennen, hier kann er seinen Willen ehren. Hier an diesem Baum kann Adam Gott auch seine Dankbarkeit zeigen. Und er kann Gottes Hilfe gegen die Versuchung erbitten. Zitat Ende. Wir sehen also, dieser Baum ist Bestandteil von Gottes pädagogischem Programm, mit dem er Adam stark machen will. Und deshalb mutet Gott dem Adam moralische Verantwortung zu. Das ist kein zynisches Spiel. Ja, einige Ignoranten haben gesagt, naja, hätte Gott doch den Baum da nicht hinsetzen müssen, wenn er gewollt hat, dass Adam nicht davon isst. Wie kindisch gedacht. Denn nur so kann ja Gott den Willen von Adam ansprechen. Nur so kann er ihnen eine Entscheidung stellen. Und Adam hat doch dafür beste Voraussetzungen. Adam hat allen Grund, Gott und seinem Wort zu vertrauen. Adam hat nur Gutes erfahren. Adam leidet auch keine Not. Wir müssen uns das klar machen. Dieser Baum ist ja nicht die letzte Wasserflasche in der Wüste, die sich drei Verdurstende teilen müssen, ja? Ringsherum alles weg und dann dieser Baum, das letzte Quäntchen sozusagen Leben. Nein, das ist doch nicht so. Dieser Baum ist auch nicht das letzte Stück Brot in einer Hungersnot. Nur, warum wählt Gott ausgerechnet diesen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, von dem der Mensch nicht essen soll? Das ist irritierend, das gebe ich zu. Denn Erkenntnis ist in der Bibel ja etwas durch und durch Gutes. Das Problem der Menschen besteht ja nicht darin, dass sie zu viel Erkenntnis haben, sondern zu wenig. Paulus sagt in 1. Korinther 14, 20, seid im Verstehen keine Kinder. Und der Herr Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen, Johannes 8. Und das wird euch frei machen. Und wir fragen, warum dieses Verbot ausgerechnet bei diesem Baum? Kann denn dem Schöpfer daran gelegen sein, dass seine Menschen dumm und naiv sind? So wird das die Schlange dann behaupten. Die wird sagen, Gott will euch nur klein halten. Gott will euch nur von Bildung abschneiden. Er meint es böse. Und Klammer auf, so ähnlich hat es übrigens auch der Philosoph Immanuel Kant interpretiert. Und Kant wird dann sagen, es war gut, dass Adam dann ausgebrochen ist. Genesis 3 ist ein Lichtblick in der Menschheitsgeschichte. Wissen Sie, es soll Christen geben, die ihren Kindern raten, nur nicht zu viel studieren. Nur nicht zu viel so nachdenken und alles ergründen. Ist das sehr christlich? Und von der anderen Seite, da haben Atheisten genau das der Kirche vorgeworfen, dass sie die Leute dumm hält. Ja? Sie wollen die Leute dumm halten, sagen die Atheisten. Warum? Naja, damit die treu und brav tun, was die Priester ihnen so sagen. Bloß keine eigenständigen Recherchen. Nur nicht zu viel lesen und nachdenken. Und wenn schon Medien, dann höchstens die Staatspresse und die Öffentlich-Rechtlichen. Und darum hatten die Kirchenfunktionäre Angst davor. Als Luther die Bibel in normalverständliches Deutsch übersetzte, ja, wo kommen wir denn dahin, wenn jeder sich eigenständig informiert? Informieren Sie sich bitte nur in den päpstlichen Quellen. In einem zynischen Lied heißt es, der Minister nimmt flüsternd den Bischof beim Arm, halt du sie dumm, ich halt sie arm. Also der Bischof ist fürs Dummhalten zuständig. Natürlich gibt es solche Minister und solche Bischöfe nur in Liedern. Und darum ist es so wichtig, dass wir diesen Vers richtig verstehen. Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Warum ausgerechnet dieser Baum? Wir müssen das ganz deutlich klären. Wir wissen doch aus dem gesamten biblischen Zeugnis, dass der Schöpfer seine Menschen klug machen will. Denn moralische Verantwortung kann ja nur jemand übernehmen, der den Zusammenhang versteht. Um zu entscheiden, brauche ich ja eine solide Basis. Und worin hat Gott das Problem der Leute von Ninive gesehen? Johanna 3, Vers 11. Das Problem war, Gott sagt, mehr als 120.000 Menschen, die nicht wissen, was rechts oder links ist. Das war ein Problem. Gott hat nicht gesagt, ach, diese jungen Wilden, die sind so herrlich naiv. Sondern er hat gesagt, es ist eine Not, dass sie nicht wissen, was rechts und links ist. Und Jesaja 5, Vers 20 zum Beispiel, da warnt Gott ausdrücklich, hören Sie, wortwörtlich, wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen. Das heißt, wehe denen, die gerade nicht unterscheiden zwischen Gut und Böse. die das vermischen, die das auf den Kopf stellen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Wehe denen, die Böses gut und die Böses und die Gutes böse nennen. Wir sollen unterscheiden, wir müssen unterscheiden. Und Paulus fordert uns durch sein Vorbild auf, in 2. Korinther 10, Vers 5, dass er sagt, wir wollen jeden Gedanken, der sich erhebt gegen das, was Gott in seinem Wort lehrt, gefangen nehmen unter den Gehorsam gegenüber Christus. Das heißt, wir wollen jeden Gedanken verstehen, durchdenken und ihn messen an dem, was Jesus sagt. Dazu müssen wir zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Liebe Leute, Gott will ausdrücklich, dass seine Menschen zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Und unser Vers selbst, dieser Vers 17, der unterrichtet ja den Adam gerade darüber, dass es gut ist, nicht von dem Baum zu essen. Und dass es böse ist, das Gebot zu übertreten. Also in dieser Situation selbst lehrt Gott doch seinen Menschen schon die Unterscheidung. Warum ist das dann ein Problem, dem wir im nächsten Kapitel dann begegnen werden, wenn Adam doch von diesem Baum isst? Und warum ist das so gravierend, dass wir alle daran bis heute leiden, an den Folgewirkungen? Das werden wir genauer in Genesis 3 sehen, aber so viel muss jetzt sein. Wir müssen die Anfangsklärung haben. Wissen Sie, worin das Problem besteht? Das Problem ist der Erkenntnisweg, für den Adam sich entscheiden wird in Genesis 3. Das Problem ist der Erkenntnisweg. Das heißt, Adam wird die Frucht von diesem Baum eigenmächtig an sich reißen. Unter tatkräftiger Unterstützung weiterer Protagonisten natürlich. Der Teufel spielt eine Rolle, die Eva spielt eine Rolle, aber Adam hat die Verantwortung. Gegen Gottes Willen wird er das eigenmächtig an sich reißen. Das ist das Problem. Adam wird sich eigenmächtig nehmen, was Gott ihm noch nicht geben wollte. Und anstatt die Unterscheidung gut-böse weiter von Gott zu lernen, Schritt für Schritt sich das weiter von Gott zeigen zu lassen, will Adam die Erkenntnis eigenmächtig, nach eigenem Gutdünken. Und in dem Moment beginnt die Sünde der angemaßten Autonomie, die Sünde der angemaßten Eigenmächtigkeit. Dass der Mensch sich selbst zum Gesetz wird, dass er sagt, ich weiß es besser als Gott. Er hat gesagt, nicht davon essen, ich mach's trotzdem. Und damit wagt er den Aufstand. Das Problem ist der Erkenntnisweg. Und das hat solche Folgen gehabt. Das wird dann die ganze Tragödie zum Beispiel des Humanismus. Die ganze Tragödie der philosophischen Aufklärung, der Kants und Descartes und wie sie alle heißen. Das ist hier die Wurzel, ja, diese Anmaßung des Menschen, er könne, ja, er müsse, ohne Gott, allein auf seine Vernunft gestellt, diese Welt verstehen, diese Welt ergründen, sich selbst verstehen, sich selbst ergründen. Eci Deus non daretur, als ob es Gott nicht gäbe. Und das ist beispielsweise einer der Vorwürfe, der immer wieder gegen die Studiengemeinschaft Wort und Wissen erhoben wird, dass sie sagen, ja, ihr seid ja nicht wissenschaftlich, weil ihr ja dann, wenn ihr versucht zu rekonstruieren und zu klären, wie das Ganze entstanden sein könnte, weil ihr das ja mit einbezieht, dass da ein Schöpfer wäre. Und sobald ihr Gott mit einbezieht, könnt ihr machen, was ihr wollt, könnt ihr noch so gründlich eure physikalischen, eure chemischen, eure mathematischen, eure geologischen Studien anführen. Sobald Gott ins Spiel kommt, unwissenschaftlich, und merken nicht, dass sie in ihren eigenen Erklärungen selber in hohem Maße philosophisch und ideologisch dann argumentieren. Und wissen Sie, hier an dieser Stelle liegt auch der Wurzelschaden der Bibelkritik. Dass der Mensch eigenmächtig nach Erkenntnis greift und Gott gezielt dabei ausschließt. Und Gott macht von Anfang an eine klare Ansage. Gott macht eine klare Ansage, wohin Adam sich damit bringen wird und uns alle. Er sagt nämlich, du wirst sterben. Das wird dein Tod sein. Nicht, weil das eine giftige Frucht ist, die ihm den Magen verdirbt, sondern weil es ihn von Gott trennt. Halten Sie das bitte fest. Adams ergaunertes Wissen um Gut und Böse. Adams ergaunertes Wissen bleibt nicht graue Theorie, sondern das wird jetzt ein Teil seiner Lebenserfahrung. Er kennt Gut und Böse nicht nur im intellektuellen Sinne, dass er mal so von außen drauf schaut, naja, das ist gut, das ist böse, sondern er kennt jetzt Gut und Böse persönlich. Er ist persönlich jetzt in diesem Konflikt vermittelt. Adam bekommt in Kapitel 3 persönlich Anteil am Bösen. Bis dahin hatte er nur gut erlebt. Es war alles gut. Gott ist gut, die Schöpfung ist gut, alles gut. Das war seine Erfahrung. Aber ab Genesis 3 kennt Adam das Böse auch als Täter. aus eigener Erfahrung. Er bekommt Anteil am Bösen. Sein Herz wird vergiftet vom Bösen. Und von dem Moment an befindet Adam sich prinzipiell in der gleichen Situation wieder, in der wir heute sind als Adams Nachkommen. Und von da an steht er, wie wir Menschen, unter Römer 6, Vers 23, der Tod ist der Lohn der Sünde. Du wirst des Todes sterben. Zuerst den geistlichen Tod, die Trennung von Gott, dann den leiblichen Tod und schließlich den ewigen Tod in der Verdammnis. Und wie Adam dann in seinem ganzen Leben verändert wird und Gott trotzdem eine Hoffnungsperspektive schafft, das müssen wir in Kapitel 3 genauer herausfinden. Aber schon hier in unserem Vers 17 macht Gott eines klar. Und bitte nehmen Sie das jetzt schon mit. In unserem Denken, wenn es um Gut und Böse geht, wenn es um die großen Existenzfragen geht, gibt es in unserem Denken keine Neutralität. Gibt es nicht. Ja, in Mathematik, da ist das zum Beispiel weitgehend anders. Also das Ergebnis einer Kurvendiskussion wird wohl auf der Sachebene nicht davon beeinflusst, ob der Rechner Christ oder Buddhist ist. Der Buddhist rechnet vielleicht manchmal ein bisschen gelassener. Aber sobald wir über den Sinn des Lebens reden, über das Wesen des Menschen, sobald wir nach den Maßstäben für Gerechtigkeit fragen, für Schuld, sobald wir über den Umgang mit Tod und Leid sprechen oder über den Sinn der Geschichte, da haben wir alle nur diese eine Alternative. Nur diese eine Alternative. Entweder wir gehen eigenmächtig unseren eigenen Weg, wir streben nach Autonomie und werden dann zwangsläufig irgendeiner menschlichen Ideologie in die Arme fallen. Und in den meisten Fällen ist das die Ideologie des Mainstreams. Also die Ideologie, die in unserem Umfeld vorherrscht, das wird in der Regel dann unser Koordinatensystem werden. Das werden wir glauben, oft ohne es zu merken. Das ist der eigenmächtige Weg. Oder aber wir vertrauen uns dem Schöpfer an. Wir vertrauen uns dem Schöpfer an, der erwiesenermaßen unser Bestes will. Wir vertrauen uns dem Schöpfer an, der versprochen hat, ich will dich mit meinen Augen leiten. Unserem Schöpfer, der gesagt hat, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Entweder wir glauben ihm und lassen uns an seiner Hand zur richtigen Erkenntnis führen und lernen an seiner Hand, alles, was uns sonst an Konzepten begegnet, zu bewerten. Oder aber wir gehen eigenmächtig den Weg der vermeintlichen Autonomie und werfen uns in die Arme der Ideologien. Es gibt keinen dritten Weg. Und so ruft Gott uns zum Gehorsam, ihm gegenüber. Genauso wie er damals den Adam rief. Und damit verleiht uns unser Schöpfer die Würde moralischer Verantwortung. Und moralisch heißt hier einfach, wir müssen zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und der Maßstab für die Unterscheidung zwischen Gut und Böse ist sein Wort. Das meint hier moralisch. Moralische Verantwortung. Und vielleicht erinnern Sie sich noch an diese dreifache Kränkung des Menschen, von der Sigmund Freud gesprochen hatte. Die erste Kränkung war ja moralisch harmlos. Also das heliozentrische Weltbild, Kopernikus und Galilei, dass eben die Sonne im Mittelpunkt steht und nicht die Erde. Das kann man noch ganz gut verkraften. Aber die zweite Kränkung, von der er sprach, von Darwin, der uns weismachen wollte, du bist nur ein Tier. Du bist dem Kampf ums Dasein ausgeliefert. Du bist nur eine Entwicklungszwischenstufe. Und dann Freud selbst mit der dritten Kränkung. Freud hat gesagt, du kannst doch gar nicht wirklich entscheiden. Du denkst, du wärst ein rationales Wesen. Du bist ein Sklave deiner Triebe. Vor allem deines Sexualtriebs, aber auch etliche anderer Triebe. Und deshalb, Mensch, sagt Freud, bist du eigentlich für nichts verantwortlich zu machen, da du nicht wirklich die Möglichkeit echter, durchdachter Entscheidung hast. Du bist ein Tier, nicht mehr. Und die Bibel entlarvt diese Weltanschauung als Lüge. Das ist eine Lüge, sagt Gott. Und das ist ein guter Testfall für die Ausrichtung unseres Denkens. Wem glaube ich? Glaube ich der Anthropologie von Freud oder glaube ich der Anthropologie des lebendigen Schöpfers? Wem glaube ich? Der Schöpfer will uns stark machen. Und deshalb erklärt er dich und mich zu moralisch verantwortlichen Menschen. Das heißt, er will deine Antwort. Und es zählt. Es zählt, was du tust und es zählt, was du verweigerst. Es zählt. Und deshalb hat Gott den Adam hier bei seiner Verantwortung gepackt. Das ist das Erste. Und dann das Zweite. Zwei Punkte haben wir heute nur. Und dann hat der Schöpfer den Adam, ja, er hat ihm noch ein Zweites gegeben, das ihn stark machen sollte. das ist zwar weniger philosophisch, aber nicht weniger kompliziert. Denn zur moralischen Verantwortung kommt nun zweitens die menschliche Verstärkung. Das ist Punkt 2. Die menschliche Verstärkung. Und jetzt gehen wir hinein in die Verse 18 bis 25. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und Gott der Herr machte aus Erde alle die Tiere auf dem Feld und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte, denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jedem Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Feld seinen Namen, aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Und dann sorgt Gott dafür, dass diesen Notstand abgeholfen wird und Adam erhält die menschliche Verstärkung, nach der er sich so gesehnt hat. Also, auch das gehört zu Gottes Schöpfungsordnung, moralische Verantwortlichkeit und menschliche Verstärkung. Und ganz typisch für einen hebräischen Bericht arbeitet auch dieser Text mit einer Rückblende. Vers 18 gibt erstmal das Thema vor, ich will ihm eine Gehilfe machen, die um ihn sei. Und Vers 19 bis 20 beschreiben dann im Rückblick, wie es dazu kam. Dass Gott dem Adam den Auftrag gab, die Tiere zu benennen, das gehört auch mit zu seinem Dominium Terrae, zu seinem Herrschaftsauftrag und die Formulierung, alle muss hier in dem Zusammenhang nicht unbedingt bedeuten, dass er im ersten Durchgang schon sämtliche Grundtypen benannt hat. Man kann das auch verstehen im Sinne von alle möglichen schon aus der Auswahl. Jedenfalls, er fängt an mit der Benennung dieser Tiernamen. Und offensichtlich werden die Grundtypen jeweils paarweise bedacht. Denn in diesem ganzen Prozess, das ist ja alles sechster Tag, wird dem Adam seine Einsamkeit als alleinstehend bewusst, am Ende von Vers 20. Für den Menschen war keine Gehilfin gefunden. Er sagt, Mensch, die sind alle zu zweit und ich bin allein. Und in Vers 21 wird dann berichtet, wie Gott den Plan von Vers 18 umsetzt. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen, den Begriff kann man auch mit Seite übersetzen, etwas aus seiner Seite. Aber man kann ihn auch mit Rippe übersetzen, das machen die meisten. Und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er von den Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Hochinteressant. Als Jesus im Neuen Testament die Ehe begründet, also Matthäus 19 und Markus 10, können Sie das lesen, da hat er sich ausdrücklich auf diesen Text berufen. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Und auch Paulus. Paulus hat aus diesem Abschnitt 18 bis 25 immer wieder zitiert, wenn er über Ehe schrieb. Ein Beispiel nur, Epheser 5, Vers 31, da zitiert Paulus unseren Vers 24, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Und dann fügt Paulus ganz ehrfurchtsvoll hinzu, das Geheimnis ist groß. Paulus zitiert diesen Vers und erstaunt über das Konzept der Ehe. Das Geheimnis ist groß. Und wissen Sie, was hier vor uns liegt, in unseren Versen in Genesis 2? Das ist die Urbegründung der Ehe als göttliche Schöpfungsordnung. Und wir müssen das wissen, die Ehe ist keine nachträgliche kulturgeschichtliche Erfindung. Die Ehe ist keine sozialgeschichtliche Entwicklungsstufe. Sondern die Ehe, das ist Gottes ursprüngliches Design. Die Ehe, so erfahren wir hier, kommt direkt aus dem Paradies. Und deswegen heißt es in einer angelsächsischen Trauzeremonie so schön, die Ehe entstand im liebenden Herzen Gottes zum Segen und Nutzen der Menschheit. Entstanden im liebenden Herzen Gottes hier in dieser Situation. Und darum, nun wird es sehr praktisch, darum finden wir hier die Grundidee, wodurch Mann und Frau einander zur menschlichen Verstärkung werden sollen. Und ich möchte das mit drei Schlüsselwörtern kurz deutlich machen. Die Grundidee, warum Mann und Frau einander zur menschlichen Verstärkung werden sollen. Erstes Schlüsselwort, Angewiesenheit. Angewiesenheit. Zwischen Mann und Frau besteht eine gegenseitige Angewiesenheit. Einer auf den anderen. Man könnte auch Abhängigkeit formulieren, aber Angewiesenheit trifft es noch genauer. Das heißt, Adam ist angewiesen, er braucht eine Frau. Er empfindet seine Existenz als unvollständig. Vers 20 am Ende, für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden. Und Gott bestätigt das ausdrücklich, Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, sagt Gott. Und merken Sie, das ist das erste Mal in der Bibel, dass Gott einen Aspekt der Wirklichkeit als nicht gut bewertet. Vorher hat er immer gesagt, und Gott sah, was er gemacht hatte, war gut. Hat gesehen, was er gemacht hat, war gut. Vers 31, Kapitel 1 sagt er, es war alles sehr gut. Und jetzt steht hier plötzlich, es ist nicht gut. Ja, was ist nicht gut? Dass der Mensch allein sei. An dieser Stelle ist das Schöpfungswerk noch nicht abgeschlossen. Also es ist noch nicht gut. Und wie sehr dem Adam dieses Gegenüber fehlt, das sehen Sie ja an seiner begeisterten Reaktion, als Gott sie ihm dann zuführt. Ne? Am Ende von Vers 22, nachdem Gott diesen ganzen Vorgang abgeschlossen hat, heißt es, da brachte Gott baute eine Frau und brachte sie zu ihm. Und wie reagiert Adam? Begeistert. Vers 23, da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Mann genommen ist. Freude über Freude. Also hier schildert der Text gewissermaßen die erste Operation der Menschheitsgeschichte in einer ganz eigentümlichen Direktheit. Die Frau wird gewissermaßen vom Mann kopiert und doch von Gott zu einem ganz eigenständigen Individuum gestaltet. Die Frau ist hier an dieser Stelle gewissermaßen körperlich auf den Mann angewiesen. Sie ist biologisch abhängig von ihrem Mann, da sie aus seinem genetischen Material gewonnen wird. Und Paulus wird dann schreiben in 1. Korinther 11, Vers 8, denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Das ist unser Text, die Frau vom Mann. So. Wir wissen ja, jeder Mensch besitzt in jedem einzelnen Zellkern einen Chromosomensatz von 22 Chromosomenpaaren und dann dem 23. Chromosom, auf dem sich bekanntlich die Geschlechtschromosomen befinden. Auch dieser genetische Code ist ja ein Wunderwerk für sich, Hochtechnologie auf engstem Raum. Und wir wissen auch, dass die Kombination von X- und Y-Chromosomen das Geschlecht der Nachkommen bestimmt. Alle Männer haben sowohl ein X- als auch ein Y-Chromosom in jedem Zellkern, während die Frauen zwei X-Chromosomen haben. Das wissen wir alles. Also rein biologisch betrachtet entscheidet der Vater über das Geschlecht des Kindes. Denn wenn vom Vater das Y-Chromosom dazukommt, wird es ein Junge, XY. Und wenn vom Vater das X-Chromosom dazukommt, wird ein Mädchen gezeugt, XX. Und insofern, das ist jetzt interessant, kann man genetisch betrachtet aus dem Chromosomensatz des Mannes eine Frau konzipieren, aus dem Chromosomensatz der Frau, aber niemals einen Mann. Die Frau hat nur X, der Mann hat XY. Also Sie können aus dem Chromosomensatz eines Mannes eine Frau konzipieren, aus Adam wird die Eva gewonnen. Und in jedem Fall zeigt unser Text also die jeweilige Angewiesenheit der beiden aufeinander. Sei es seelisch, sei es genetisch, sie brauchen einander. Und liebe Leute, das ist das Wesensmerkmal der Ehe. Sie brauchen einander. Was nicht bedeutet, wir haben das ja schon gesagt, dass es nicht auch Biografien gibt, wie gerade bei Paulus, wo ein Mensch zum Alleinleben berufen ist. Und wo ein Mensch in seinem Alleinleben von Gott besonders gesegnet wird und ein ganz erfülltes Leben von Gott geschenkt bekommt, weil das Gottes Plan ist für ihn. Und darum, wenn jetzt jemand auf diesen Text stößt und zurzeit allein lebt, darf er darauf vertrauen, dass Gott seine Situation segnet. Voll segnet. Entscheidend ist ja, dass wir, ob wir nun allein leben oder ob wir verheiratet sind, dass wir Gott dienen wollen mit unserem ganzen Leben. Das müssen wir immer wieder sagen. Gott segnet das. Wenn er dich in diese Situation hineinstellt, dann segnet er das. Und dann gibt er dir die Kraft. Im Sprichwort heißt es ja, ein jeder Stand hat seinen Frieden, ein jeder Stand hat seine Last. Aber wenn jemand dieses Alleinsein schwer aushält, dann darf er auch das dem Herrn immer wieder hinlegen. Er sagt, Herr, er kann sagen, Herr, ich komme so schwer mit dieser Einsamkeit klar. Und lassen Sie mir auch das noch sagen, es ist umso wichtiger, dass wir als Gemeinde Jesu versuchen, einander in jeder Lebenssituation wirklich beizustehen. Aber wenn jemand von Gott in eine Ehe berufen ist, dann soll ihm vor Augen stehen, dass Gott ihn in diese gegenseitige Angewiesenheit mit seinem Ehepartner hineingestellt hat. Matthew Henry hat dieses göttliche Cloning so erklärt. Er hat das wunderschön beschrieben. Er sagt, die Frau wurde nicht aus Adams Haupt gebildet, als wäre sie Herrscherin über ihn, noch wurde sie aus seinen Füßen gebildet, als dürfe er sie tyrannisieren. Vielmehr wurde sie als seinesgleichen aus seiner Rippe gebildet, unter seinen Armen, damit er sie schütze, und nahe seinem Herzen, damit er sie liebe. Und das soll uns ermutigen, wirklich bewusst füreinander da zu sein. Das ist unser Auftrag. Es passiert immer wieder in Ehen, dass die beiden irgendwann dann nur noch quasi nebeneinander herleben. Dass jeder so sein eigenes Ding macht und streitet sich vielleicht nicht mal mehr. Aber man lebt eben miteinander und doch nicht miteinander. Gottes Wort zeigt uns diese Angewiesenheit, zu der wir ein Ja sagen sollen. Und dann finden wir eine zweite Struktur. Eine zweite Struktur, die unsere Ehen prägt, und das ist die Verschiedenheit. Erstens Angewiesenheit, zweitens Verschiedenheit. Und das zeigt sich schon im jeweiligen Schöpfungsakt. Schauen Sie bei den Tieren, da werden offensichtlich Männlein und Weiblein immer parallel zueinander geschaffen. Da ist das auch keiner weiteren Erwähnung würdig. Und Gott schuf sie eben, die verschiedenen Tiergrundtypen, aber bei Menschen, da macht Gott daraus zwei völlig eigenständige Vorgänge, die aufeinander folgen. Und das wird sogar von Paulus ausdrücklich erinnert. Paulus schreibt in 1. Timotheus 2, Vers 13, Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Zwei verschiedene Schöpfungsakte. Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. 1. Timotheus 2, Vers 13. Sie sehen, das ist faszinierend, wie Paulus ständig aus unseren Versen hier zitiert. So, und damit zeigt Gott zunächst, dass auch die Frau aus einem eigenen individuellen Schöpfungsvorgang hervorgeht. Sie ist nicht einfach ein Nebenprodukt der Erschaffung des Mannes. Sie hat auch die volle Imago Dei. Gott hat die Frau genauso zu seinem Ebenbild gemacht. Auch wenn er der Herr ist. Aber sie ist auch göttliches Ebenbild. Und was hat Adam dazu beigetragen, außer seiner genetischen Vorgabe? Nichts. Ja, er hat keinerlei Mitwirkung zu diesem Vorgang beigesteuert. Er hat ja geschlafen. Die Frau aber ist eine eigene Originalkreation Gottes. Und als solche Originalkreation ist sie vom Mann völlig unterschieden. Nicht geschieden, aber unterschieden. Ja? Sie steht dem Schöpfer genauso nah, wie sie Adam steht. Nicht Mann noch Frau, sagt Paulus. So, das ist erstmal wichtig. Die Frau ist auch eine Originalkreation, deswegen auch diese umständliche Beschreibung. Es ist ein eigener Schöpfungsakt, ganz wichtig. Und darum, weil die Frau eine eigenständige Größe ist, können die beiden auch einander ergänzen. Und das macht der Begriff deutlich durch diese Formulierung Gehilfin. Das steht in Vers 18, ich will ihm eine Gehilfin machen. Und das steht auch in Vers 20, dass für den Menschen keine Gehilfin gefunden wurde. Und das müssen Sie verstehen. Ehe ist nicht ein Tandem zweier austauschbarer Partner, sondern Ehe ist eine Ergänzungsgemeinschaft, die von ihrer Verschiedenheit lebt. Ich sage das nochmal. Ehe ist nicht ein Tandem zweier austauschbarer Partner, sondern Ehe ist eine Ergänzungsgemeinschaft, die gerade von ihrer Verschiedenheit lebt. Und diese Verschiedenheit hat ihre Basis zunächst im biologischen Geschlecht. XX oder XY. Und nach Gottes Schöpfungsordnung in der Bibel, das müssen wir jetzt sehr genau hören, ist geschlechtliche Unterschiedlichkeit, also man würde heute sagen die binäre Vorgabe, eine unverzichtbare Voraussetzung für Ehe. Geschlechtliche Unterschiedlichkeit ist eine unverzichtbare Voraussetzung für Ehe. Der Theologe Karl Barth hat deshalb eine seelsorgerliche Not homosexueller Lebensweise auch darin gesehen, dass wenn jemand nicht bewusst als Lediger lebt, das ist nochmal eine eigene Situation, aber dass wenn jemand nicht bewusst als Lediger lebt, dass dann der Mann ohne die Frau genauso unvollständig bleibt, wie umgekehrt die Frau ohne den Mann unvollständig bleibt, weil Gott den Mann auf die Frau hin und die Frau auf den Mann hin geschaffen hat. Karl Barth sagt das in seiner berühmten kirchlichen Dogmatik, aus der ich nur wenige Sätze zitiere. Er beruft sich auf 1. Korinther 11, 11, wo Paulus sagt, im Herrn ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Und dann fährt Karl Barth fort, der Mann ist zur Frau und die Frau ist zum Manne hin. Sie sind einander gegenseitig Horizont und konkrete Orientierung. Und eben diese Ausrichtung auf das andere macht ihrer beider Wesen aus. Und später beschreibt dann Barth diese Beziehung nochmal, sie ist exzentrisch, also sie greift zum anderen aus. Beziehung zur Frau in diesem Sinn macht den Mann zum Mann. Und Beziehung zum Mann in diesem Sinn macht die Frau zur Frau. Das ist wesensmäßig für die göttliche Ausrichtung und Bestimmung des Mannseins und Frauseins, diese Verschiedenheit nach Gottes Schöpfungsordnung. Und diese Verschiedenheit, also Heteros, ist das griechische Wort dafür, ist das zweite Merkmal. Das zweite Merkmal, wodurch die Eheleute einander zur Verstärkung werden. Und diese Verschiedenheit bewährt sich dann in den verschiedenen Aufgaben und Diensten, die sie aneinander wahrnehmen und füreinander wahrnehmen. Und jetzt kommt der Begriff Gehilfin, den Gott für die Frau verwendet. Ezer steht da im Hebräischen, das heißt Helfer. Und das ist ein sehr, sehr ehrenhafter Titel, den die Psalmen manchmal sogar auf Gott anwenden. Er ist der Helfer. Hier für die Frau. Und was bedeutet das, Gehilfin in der Ehe? Es bedeutet, dass die Frau den Mann in seinen Aufgaben unterstützt. Dass die Frau den Mann ermutigt. Helfer. Dass sie ihn inspiriert. Dass die Frau den Mann berät, dass sie ihn korrigiert. Dass sie ihn bestmöglich pflegt, manchmal auch bremst. Und das ist eine anspruchsvolle Aufgabe für eine Frau. Weshalb die Gehilfin ja vom Schöpfer so ausgerichtet wird, wie das hier steht, dass sie dem Adam entspricht. Eine Gehilfin, die ihm entspricht, das heißt, die zu ihm passt. Eine Gehilfin, die ihm ein wirkliches Gegenüber ist. Eine Gehilfin, die ihm etwas zu bieten hat. Eine Gehilfin, die ihn stärkt. Eine Gehilfin, die ihn herausfordert. Das ist die Gehilfin, die ihm entspricht. Das gilt natürlich in umgekehrte Richtung auch für den Mann. Der Mann muss die Frau auch unterstützen. Der Mann soll seine Frau auch inspirieren. Aber vom biblischen Menschenbild her, ja, man kann das, denke ich, so sagen. Vom biblischen Menschenbild her ist der Mann noch mehr darauf angewiesen, auf diese Unterstützung, weil er die Führungsverantwortung hat. Der Mann hat die Führungsverantwortung, er muss vorangehen. Der Mann muss seinen Kopf als Erster aus dem Fenster hängen. Hoffentlich tut er das. Und deswegen braucht er in besonderer Weise diese Unterstützung, diese Pflege seiner Helferin. Und für die Frau ist es von Gott so vorgesehen, dass sie den Schutzraum des Hauses gestaltet, wie das auch Bonhoeffer so schön beschrieben hat 1943 in dieser Traupredigt. Dass die Frau den Schutzraum des Hauses schafft, aber dass sie in diesem Schutzraum auch selber geschützt wirken kann. Und wenn Kinder da sind, es ist ihre Aufgabe, nach Titus 2 auch für diese präsent zu sein und dafür zu sorgen, dass die Familie einen Zufluchtsort hat, eine Rückzugsburg. Und deswegen sollen nach Titus 2, 4 die älteren Damen in der Gemeinde, die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich, gütig sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Das heißt, eine Gehilfin, die ihm entspricht, damit er hinausgehen kann und den Mut hat, die Kämpfe zu kämpfen, die er zu kämpfen hat, weil diese Gehilfin ihm den Rücken stärkt. Und deshalb sagt Paulus das in 1. Korinther 11, Vers 9, ganz deutlich, 1. Korinther 11, Vers 9, der Mann ist nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Das ist nicht austauschbar. Das Verhältnis von Mann und Frau ist nicht austauschbar, es ist nicht reziprok. So nach dem Motto, naja, man einigt sich eben, wer was macht. Sondern es gibt in der Schöpfungsordnung eine ganz klare Zuordnung. Und diese Zuordnung lebt von der Verschiedenheit. Das ist das Zweite. Angewiesenheit, Verschiedenheit. So werden wir einander zur menschlichen Verstärkung. Und dann das Letzte. Das letzte Stichwort heißt Einheit. Als Gott dem Adam seine zukünftige Gefährtin zuführt, und das wird ja in Vers 22 in unserem Text deutlich gesagt, das ist auch so liebevoll beschrieben, ne? Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Mann nahm, und brachte sie zu ihm. Und das macht nochmal deutlich, diese Frau verdankt der Adam Gott. Und möge das Gott uns doch so zeigen als Eheleuten, dass wir unseren Ehepartner so verstehen, als eine Gabe Gottes, die Gott uns geschenkt hat. Und Adam merkt sofort, diese Kreatur da, die ist einzigartig. Und sie passt zu mir, Vers 23, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Und diese Stelle ist der erste Vers in der Bibel, wo Adam wörtlich zitiert wird. Das erste Mal, wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass er den Mund aufmacht, aber das erste Mal, dass wir erfahren, dass er den Mund aufgemacht hat. Und Adam brilliert sofort mit einem Wortspiel. Er sagt, Isha kime ish, Isha kime ish. Und Luther hat dieses Wortspiel ganz geschickt ins Deutsche übertragen. Und er hat gesagt, man wird sie Männin nennen, weil sie vom Mann genommen ist. Das Wort für Mann im Hebräischen ist hier ish. Und das Wort für Frau, Isha. Und Luther gibt das wieder mit Mann und Männin. Also Adam leugnet nicht die Verschiedenheit. Er sagt nicht, okay, ich bin Ish 1 und du bist Ish 2. Nein, ja, sondern Ish und Isha. Aber er erkennt sofort die Gemeinsamkeit. Die gleiche Wesensart, Mann und Frau als Menschen von allen anderen Geschöpfen durch einen Graben unterschieden, eben nicht aus den anderen so allmählich herausentwickelt in Jahrmillionen von Jahren. Ish und Isha. Adam ist begeistert. Und Adam merkt dann, wie Gott das aufnimmt, was er sagt. Und Gott fügt dann in Vers 24 hinzu, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Gott sagt jetzt sofort, wie in Zukunft diese Einheit zwischen Eheleuten immer wieder zustande kommen wird. Merken Sie, er richtet den Blick in die Zukunft. Vers 24 weitet der Schöpfer den Blick schon weit über Adam und Eva hinaus. Denn Adam und Eva hatten ja keinen Vater und keine Mutter. Also der Adam hatte ja kein Elternhaus, das er verlassen musste. Hier ist ganz klar schon von den künftigen Generationen die Rede. Ganz eindeutig. Hier begründet der Schöpfer seine universale Schöpfungsordnung. Hier sagt der Schöpfer, welches Grundgerüst diese Ehe hat. Und diese Verse verlesen wir feierlich bei jeder kirchlichen Trauung. Was wird geschehen? Der Mann wird Vater und Mutter verlassen. Das heißt, er wird frei sein, ein neues Haus zu gründen, eine neue Verbindung einzugehen. Er wird an seiner Frau hängen. Das heißt, vorbehaltlos, lebenslang. Sie werden zusammenwachsen immer mehr. Und das Ergebnis ist dann ein Leib. Ein Leib körperlich, ein Leib seelisch, ein Leib geistig. Und es entsteht, so zeigt dieser Vers, eine völlig neue Einheit. Eine völlig neue Wirklichkeit. Weil beide alle anderen Brücken hinter sich abgebrochen haben. Und hinter diese neue Wirklichkeit gibt es kein Zurück mehr. Und dann in diesem Gesamtkonzept hat die Sexualität auch eine starke Bedeutung für die Ehe. Sie werden ein Fleisch, ein Leib sein. Die Bibel macht deutlich, Sexualität dient nicht nur einfach der Zeugung von Nachkommen, sondern Gott hat sie auch gegeben zur gegenseitigen Beglückung. Gott hat sie gegeben auch, um das seelische Zusammenwachsen der Eheleute zu stärken. Sexualität ist wie ein Seil. Wie ein seelisches Seil, das die beiden immer fester zusammenbindet. Und dieses soll geschehen in einem Schutzraum, der geprägt ist von völligem Vertrauen. Deshalb steht dann hier am Ende auch, Vers 25, und sie waren beide nackt, der Mann und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Und die Scham bricht dann erst ein, als die Schuld kommt. Aber das ist schon Genesis 3, Schutzraum. Und wissen Sie, hier ist auch der eigentliche Grund dafür, warum Gottes Wort betont, dass die körperliche Vereinigung von Mann und Frau, jetzt habe ich mir vor lauter Eifer sogar mein Bäffchen abgerissen, das lassen wir jetzt mal hier liegen. Sie haben das wahrscheinlich schon länger gemerkt. Sie schonen Ihren Pastor, ja? Also, jetzt Gottes Wort betonen, das ist ganz wichtig, dass die körperliche Vereinigung in die Ehe gehört und nur in die Ehe. Warum? Weil Sexualität den Schutzraum und die Geborgenheit der Ehe braucht, um sich entfalten zu können. Und außerhalb der Ehe, da bindet Sexualität Menschen aneinander, die sich noch nicht bedingungslos und noch nicht für immer aufeinander festgelegt haben. Und um es in einem Bild zu sagen, das mal jemand gebraucht hat, je häufiger man Bretter erst zusammenleimt und dann wieder auseinanderreißt, umso mehr geht verloren. Und Gott kann das alles wieder heil machen. Deswegen darf man bei Gott immer wieder hoffen auf Heilung, auf Vergebung. Aber schon im Alten Testament schützt Gott diese kleinste und innigste Gemeinschaft mit einem rechtlichen Rahmen. Das ist Gottes Schutz. Ehe ist immer rechtsverbindlich, Ehe ist rechtsgültig, Ehe ist öffentlich. Und im Neuen Testament adelt Gott diese Schöpfungsordnung noch zusätzlich. Gott adelt diese Schöpfungsordnung noch zusätzlich, indem er sie zum Urbild für das Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde erklärt. Das ist Epheser 5, Vers 31, zitiert Paulus unseren Vers 24. Und dann sagt er, das Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Und so wie das Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde nicht zerstört werden darf, nicht aufgelöst werden kann, So ist auch die Ehe von Gott auf lebenslängliche Gemeinschaft hin konzipiert. Und wenn wir uns das vergegenwärtigen, dann fordert es uns heraus. Und wir fragen, ist uns eigentlich bewusst, worauf man sich mit einer Ehe einlässt? Angewiesenheit. Wir brauchen einander. Verschiedenheit. Wir ergänzen einander und wir wollen wirklich Gottes wunderbare Ordnung dabei ernst nehmen. Und Einheit. Wir suchen einander und wir halten zusammen. Diejenigen, die sich zurzeit auf eine Ehe vorbereiten, die können daran Maß nehmen und können Gott darum bitten, Herr, schenke uns das, dass wir ganz bewusst, ganz gezielt in dieser Angewiesenheit, in dieser Verschiedenheit immer mehr zu einer Einheit heranwachsen. Und diejenigen, die noch frei sind, die können Gott um ein solches Gegenüber bitten, können sagen, Herr, schenke mir einen solchen Menschen, eine solche Frau, einen solchen Mann, mit der ich dieses Schöpfungskonzept leben kann. Und diejenigen, die unter ihrer Einsamkeit leiden, dürfen das auch dem Herrn sagen und sagen, Herr, du weißt, wie es in meinem Herzen aussieht, bring mich da durch. Und diejenigen, die mittendrin sind in einer Ehe, ja, wir dürfen auch beten, dass wir einander wirklich verstärken, dass wir einander wirklich eine menschliche Verstärkung sind. Wir Männer, haben wir diesen Anspruch für unsere Frauen, dass wir sagen, ich will für meine Frau eine menschliche Verstärkung sein, dass sie ihren Dienst umso besser tun kann. Und genauso die Frauen. Dafür hat Gott sie zu Ehefrauen gemacht. Dass sie ganz gezielt mit dieser Perspektive leben, ihren Ehemann zu verstärken und ihm eine solche Gehilfin zu sein. Das ist der heilige Auftrag, den Gott den Menschen aneinander gegeben hat. Wir kommen zum Fazit. Als Gott Adam und Eva damals auf den Weg schickte, da hat er alles getan, um sie stark zu machen. Und das gilt bis heute genauso. Gott macht seine Menschen stark. Er gibt uns erstens moralische Verantwortung. Gott nimmt uns als Gegenüber ernst. Gott fragt nach unserem Gehorsam. Und das Zweite, er gibt uns menschliche Verstärkung. Und dafür hat er uns die Ehe gegeben. Und trotzdem, so gut das ist und so sehr es uns hilft, das alles hätte nicht ausgereicht, um unser Leben sicher ans Ziel zu bringen. Werden wir nächsten Sonntag sehen. Adam scheitert krachend. Und nicht nur er. Wir merken ja, wie wir an einzelnen Dingen immer wieder scheitern. Wir kennen unsere schwachen Stunden. Wir ahnen die Tücke unseres Herzens. Hätte der Schöpfer sich darauf beschränkt, uns stark zu machen, es hätte nicht gereicht. Niemals. Aber weil es nicht gereicht hätte, uns stark zu machen, hat Gott noch etwas anderes getan. Er ist selber schwach geworden. So schwach wie das schwächste Baby. Und so ist er zu uns gekommen. Und so hat er unser Problem von unten aufgerollt, von der Erdenperspektive aus gewissermaßen. Er hat unser Leben gelebt. Er hat unsere Not erfahren. Er hat unsere Lasten getragen. Und er ist am Ende für unsere Schuld gestorben am Kreuz. Und deswegen, ihr Lieben, müssen wir nicht erst stark werden. Wir müssen nicht erst stark werden, sondern wir dürfen mit unserer Schwachheit zu ihm kommen. Wir dürfen mit unserer Schwachheit zu ihm kommen. Und dann geht er mit uns durch unser Leben hindurch und bringt es Schritt für Schritt zurecht. Er bringt es Schritt für Schritt zurecht. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheinen. Dein heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Allmächtiger, heiliger Gott und Vater, danke, dass du einen so liebevollen Plan mit uns Menschen hast. Herr, und es erschrickt uns, wenn wir sehen, wie ernst du uns nimmst. Du rufst uns in moralische Verantwortung und du gibst uns einander als menschliche Verstärkung. Herr, und doch, es hätte alles nichts gereicht, wenn du nicht selber gekommen wärst. Und dafür danken wir dir, Herr. dass wir nicht dort ansetzen müssen, dass wir eigenmächtig unser eigenes Lebenshaus irgendwie in Ordnung bringen, sondern dass wir zu dir kommen dürfen, Herr. Und dass du mit offenen Armen auf uns wartest. Und dass du deine große, große Liebe zu uns dadurch bewiesen hast, dass du selber gekommen bist. Danke, auf ewig danke dafür. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.